Der aktuelle Podcast der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Geheime Zeichen. Die Faszination des Okkulten. Betreten Sie die geheimnisvolle Welt okkulter Wissenschaften und geheimer Bünde. Entdecken Sie Ihre Einflüsse auf Gesellschaft und Geistesgeschichte und spüren Sie die Faszination, die von Verschwörungstheorien ausgeht. Autoren der FAZ decken hier in spannenden Berichten und Reportagen auf, wie die moderne Kunst vom Okkultismus beeinflusst ist und welche Rolle Okkultismus und Geheimbünde noch heute spielen und fragen nicht zuletzt nach dem Grund für den unglaublichen Erfolg von Dan Browns Thriller Sakrileg. Wo bitte geht's zum Gral? Ein Whopper-Plot. Dan Browns Thriller Sakrileg flirtet mit dem Untergang des Abendlandes und knackt den Da Vinci-Code.
Von Peter Körte. Da lagen sie und zwinkerten einem zu. Auf einem Tischchen an einem dieser Massenumschlagsplätze, die sich Buchhandlungen nennen. Auf jedem Buchcover ein Augenpaar, in dem mühelos der Blick der Mona Lisa erkennbar war, auch ohne das Lächeln. Der Da Vinci-Code. Zugreifen, umdrehen, Klappentext lesen, das war eine Bewegung. Ein paar Schlüsselreize. Mord im Louvre, Kryptologie, Rätsel, die ins Werk Leonardo da Vincis führen, ein Geheimbund. Platz 1 auf der Bestsellerliste der New York Times. Sofort gekauft und in 2 Nächten gelesen. Die deutsche Übersetzung wäre achtlos liegen geblieben. Sakrileg steht da in blutroten, erhabenen Buchstaben auf graublauem Grund. Mit jeder Seite erscheint einem der Titel dämlicher. Das Buch wird sich dennoch bestens verkaufen, weil man ja beim Lesen den Umschlag nicht anschauen muss. Der Da Vinci Code ist ein Thriller, den selbst amtliche Literaturkritiker verschlingen, die sich hinterher wie bußfertige Sünder aufführen. Ziemlich verklemmt und literaturbetriebsbeflissen sitzen sie dann zu Gericht und exorzieren in den Rezensionen ihr Vergnügen, als seien die Leser zu dumm, um zu merken, dass sich da einer kasteit, weil er seinen Spaß gehabt hat. Moderne Flagellanten, die sich für die Lust am sogenannten Trivialen geißeln. Das Buch hat alles, was ein Thriller braucht. Mord, Verfolgungsjagden, Verschwörungen. Es gibt aparte Zusätze wie den Heiligen Gral, den schon Indiana Jones und sein Vater suchten. Und es ist ein sehr amerikanischer Blick auf die europäische Kunst- und Kirchengeschichte, was man auch daran sieht, dass im Kielwasser des Bestsellers in Amerika bereits 2 Bücher erschienen sind, die Breaking the Da Vinci Code, Answers to the Questions Everybody's Asking und Cracking the Da Vinci's Code, You've Read the Fiction, Now Read the Facts heißen und den Erklärungsbedarf befriedigen, den die Story hinterlässt. Wer war Maria Magdalena? War Jesus mit ihr verheiratet? Was ist der Templerorden? Gibt es den Heiligen Gral? Und wenn ja, wo kann man ihn finden? Es ist der 2. Roman von Dan Brown, der auf Deutsch erscheint. In Illuminati lag eine Bombe unterm Vatikan. Hier lauert ein symbolischer Sprengsatz, dessen Explosion die Heilige Römische Kirche, wie wir sie kennen, einstürzen ließe. Der Louvre-Direktor also wird ermordet. Er ist zugleich der Großmeister der Sionsbruderschaft und damit Nachfolger eines Botticelli, Leonardo, Isaac Newton oder Victor Hugo. Ein Albino, der im Dienste von Opus Dei steht, hat ihn umgebracht, um dem Heiligen Gral auf die Spur zu kommen, den der Orden hütet. Noch im Sterben hat sich Jacques Saunier als Code inszeniert. Ausgebreitet wie der berühmte vitruvianische Mensch Leonardos, der es längst zum Posterboy gebracht hat. Robert Langdon, der schon Held von Illuminati war und noch immer Professor für Symbologie in Harvard ist, und die Enkelin des Toten, eine Kryptologin, finden zusammen. Die französische Polizei verdächtigt Langdon, die beiden werden gehetzt und doch bleibt immer genug Zeit, um ausführlich vom Templerorden, dem Konzil von Nicäa und von den unterdrückten heidnischen und matriarchalischen Strömungen im frühen Christentum zu berichten. Brown inszeniert das als eine Art intellektuelle Schnitzeljagd. Deshalb ist es auch schwer, von den einzelnen Stationen zu erzählen, ohne zu viel zu verraten. Es werden Anagramme gebildet, komplizierte Codes dechiffriert, Gemälde betrachtet und neu gedeutet. Das Rätsel der Mona Lisa löst sich en passant. Der Name wird als Anagramm aus Amon und Lisa entschlüsselt und diese androgyne Konstellation ist der Grund für das wissende Lächeln. Denn Brown ist keiner, der das in Shakespeare-Englisch vortrüge und die Bildungsglasur ist dünner als in den historischen Glasperlenspielen eines Umberto Eco. Aber es gibt nun mal Bücher, wie es auch Filme gibt, die eher plot-driven sind als character-driven, in denen es nicht so sehr darauf ankommt, das, was als psychologische Tiefe gilt, auszuloten, die Charaktere plastisch werden zu lassen und wie die handelsüblichen literaturkritischen Textbausteine alle heißen. Die Axt für das gefrorene Herz in uns ist das Buch auch nicht. Schon eher eine Droge, die den Herzschlag beschleunigt und den Adrenalinspiegel steigen lässt. Eine amerikanische Zeitung sprach von »a whopper of a plot«. Sorgen um seinen Cholesterinspiegel muss man sich deshalb aber nicht machen. Es geht einfach darum, einen spannenden Plot zu konstruieren, der das Buch zum Page-Turner macht. Browns Technik ist dabei variantenärmer als die eines Michael Crichton. Er folgt einem simplen Muster. Jedes Kapitel enthält einem am Ende die Informationen vor, nach denen man giert, um sie dann ein, zwei oder drei Kapitel später zu enthüllen. Diese Dosierung ist jedoch ungeheuer effizient und es ist daher kein Wunder, dass die Filmrechte längst verkauft sind. Natürlich begegnet einem auch das Problem, welches in Weltbedrohung-Thrillern notorisch wiederkehrt, ganz gleich, ob sie von den Gefahren im Morgen oder den dunklen Flecken des Abendlandes erzählen. Das Szenario wird bis an den äußersten Rand des Abgrunds getrieben, um dann mit einer erschütternd kleinen Lösung zu enden. Dieser Flirt mit dem Desaster ist der Reiz, die Enttäuschung und zugleich der Impuls, den nächsten Thriller zu lesen. Dan Brown kann man allenfalls vorhalten, er sei ein bisschen zu feige, um das verschwörerische Potenzial seiner Geschichte auszureizen. Der Vatikan, der verhindern will, dass das Geheimnis des Heiligen Grals gelüftet wird, weil es Jesus zum verheirateten Menschensohn machte, dessen Nachfahren noch heute leben, bleibt nebulös. Die Bad Guys finden sich anderswo. Man kann all das natürlich für baren Unsinn halten, der noch die apokryptischen Evangelien, aus denen er zitiert, überbietet. Dann brauchte man solche Bücher gar nicht erst zu lesen. Man kann aber diese historischen Konjunktive auch für vielversprechende Prämissen eines Thrillers halten, der so gut funktioniert wie ein Auto. Unter den Topmodellen des Genres wäre Dan Browns Buch dann der gehobene Mittelklassewagen, weil es am erzählerischen Design, an der dramaturgischen Kurvenlage und am Sprachkomfort noch manches zu verbessern gäbe. Es mag auch sein, dass ein Buch wie der Da Vinci Code in die Kategorie für Jungs fällt, gerade weil es die Imago der weiblichen Gottheit so heftig beschwört. Der Plot ähnelt nun mal einem Bausatz aus Lego oder eben dem Auto, mit dem man schon im Kinderzimmer gerne gespielt hat. Die einzelnen Teile müssen sachgerecht zusammengesteckt oder verschraubt werden und wenn ein entscheidendes Teil fehlt, funktioniert das Ganze nicht. Die Logik des Plots muss stimmen, der Spannungsbogen darf nicht abflachen, die intellektuelle Bricolage, ob nun mit Quantentheorie und Nanopartikeln oder mit Kirchengeschichte, Kunst und Kryptographie, sollte etwas Überraschendes bieten. Nach diesen Kriterien bleibt der Da Vinci Code nicht schuldig. Welcher Roman bringt einen schon dazu, sofort zum Bücherregal zu gehen und nach einer Abbildung von Leonardos Abendmahl zu suchen, um zu prüfen, was man womöglich übersehen hat? Dann liest man vielleicht den schönen Satz von Andy Warhol. Es hat mir gefallen, mit ihm zu arbeiten, mit seinem Abendmahl, aber heutzutage kann kein Künstler mehr mit diesem Genie verglichen werden. Die neuen Leonardos sind Armani, Grizia und die anderen italienischen Designer. Und man ist versucht, diesen Satz auch mal auf die Literatur zu übertragen.
Erschienen in der Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung vom 21.03.2004.
Ketzer, Helden, Götzendiener, Verklärung und Verteufelung. Eine Wanderung auf den Spuren der Tempelritter durch den Larsack.
Von Rob Kiefer. Steine. Nichts als Steine. Bis zum Horizont. Kleine, große, schwarze, graue, runde, abgeflachte. Das Karstplateau des Larsack im französischen Département Aveyron sieht aus wie ein Spielplatz für Riesen, die mit den Brocken und Findlingen gekegelt haben. Es waren die Schafhirten, die dieses geologische Chaos ein wenig ordneten. Sie vertrieben sich früher die Zeit beim Herdehüten damit, die Steine einzusammeln und zu kleinen Mauern und Haufen aufzuschichten, um Schatten für ihre Siesta zu gewinnen. Seitdem gedeiht dem Windschutz der steinernen Anhäufungen zwergwüchsige Vegetation. Ginsterbüsche, Wacholdersträucher, Buchsbaum, spärliche Trockenrasentupfer, sogar Wildorchideen und Rittersporn gelingt das Überleben. Gestein und Geröll machen aus dem Wandern ein Stolpern und Rutschen. Was in ebenem Gelände, auf festem Untergrund ein leichter Spaziergang wäre, wird in dieser urgewaltigen, vom staubtrockenen Tramontanewind gepeinigten Kalksteinszenerie zur Herausforderung an die Beinmuskeln. Es ist ein kräftezehrendes Auf und Ab, von begrünten Talkerben hinauf zu verwitterten Bergrücken. Die Gurte des Rucksacks schneiden in die Schultern, die Atemzüge werden kürzer, die Pausen länger. Tosende Böen täuschen das Gehör. Man glaubt, donnernde Güterzüge zu hören, doch da ist kein Zug. Da ist überhaupt niemand. Während Stunden wird einem auf den mit rot-weißen Doppelbalken markierten Fernwanderwegen keine Menschenseele begegnen. Gestern Morgen, beim Start in Saint-Élalie-de-Cernan, sah alles noch einfach aus. Die Patronne, der Auberge de la Cartabelle, hatte den Wanderern reichlich Proviant mitgegeben, hartgekochte Eier, ein halbes Baguette mit Wurstpastete, Kartoffelchips, selbstgebackenen Kirschkuchen. Sie wünschte Bonne Chance für die viertägige Rundwanderung, 82 Kilometer auf den Spuren der Tempelritter und der Johanniter. Bis nach Nantes, dem Ziel der ersten Etappe, waren es nur 18 Kilometer, die durch eine flache Feld- und Flurlandschaft führten. So blieb noch genug Zeit, um sich in Saint-Élalie die Comtouraille anzusehen, den befestigten Dorfkern, der den Tempelrittern im 12. Jahrhundert als Befehlszentrale für den Larsac gedient hatte. Ihre dortigen Ländereien, die ihnen von adligen Gönnern geschenkt worden waren.
Geheime Zeichen, die Faszination des Okkulten. Das vollständige FAZ-Audio-Dossier finden Sie zum Beispiel bei audible.de.